So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung, Die andere Sicht. Steffi ist auch da.
Knapp, aber ja, ich habe es geschafft.
Kommst gerade aus der Arbeit. Sag mal, hast du eigentlich schon Post bekommen?
Vom Gesundheitsamt meinst du?
Ja, vom Gesundheitsamt.
Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich warte. Ich bin aber auch erst seit, ich glaube, 2 Wochen oder sowas gemeldet. Genau. Aber noch ist nichts gekommen. Ich weiß auch nicht wann. Es ist mir im Moment auch relativ egal eigentlich. Glaube nicht. Also ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass die das durchsetzen. Ne? Also bei uns, ich hatte ja mal erzählt, da war ja die Hälfte der Mitarbeiter nicht geimpft. Hat
Ja.
sich inzwischen geändert. Leider muss man sagen, einer hat noch nachgegeben und einer hat
Okay.
sich halt ja infiziert. Infiziert. Naja, auf jeden Fall ist die jetzt auch gerade erstmal raus und jetzt sind wir halt nur noch dann nicht mehr so viele.
Na ja.
Aber hey, also ich meine, weißt du, ganz ehrlich, also was passiert im schlimmsten Fall? Also ich meine, davon abgesehen, dass das Ganze natürlich irgendwie echt ätzend ist und nervt und echt wirklich auch Nerven kostet und anstrengend für die Psyche und so, aber im Worst Case, ich meine, ja gut, was passiert? Ein Betretungsverbot.
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie es durchsetzen können. Ich glaube auch nicht, dass sie es bei mir durchsetzen können. Ich bin immer noch Betriebsrätin. Das heißt, ich werde so oder so vors Arbeitsgericht ziehen, also davon mal ganz abgesehen. Aber selbst wenn, ich meine, dann wirst du freigestellt. Okay, ich würde mich mittlerweile fast schon freuen, weil ich einfach echt gerne mal eine Pause hätte. So.
Ja.
Aber das ist natürlich bei mir auch was anderes, genau.
Du wirst freigestellt, aber dann brauchst du ja Rücklage, um überleben zu können.
Warum? Du bekommst doch Arbeitslosengeld.
Ach, du bekommst Arbeitslosegeld
Ja,
auch
na
noch.
klar bekommst du
Ja.
Arbeitslosengeld. Ja, wenn nicht, dann natürlich Hilfe, ne? Da wäre das natürlich hochdramatisch, aber ja klar, man bekommt Arbeitslosengeld. Also Arbeitslosengeld 1, es ist etwas weniger, keine Frage. Man muss sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle einschränken. In meinem speziellen Fall wäre es ja eh so. Ich meine, dann spare ich mir halt auch die Spritkosten für den Weg zur Arbeit, ne? Irgendwie so, ich sag mal, die Spesen, wenn man im
Ja.
Außendienst arbeitet. Von daher, also ich komme damit klar. Es ist ja jetzt nicht für immer.
Ja, dann hast du mehr Zeit für Widerstand und Interviews und was weiß ich, Gewerkschaft und deine ganzen Pläne, ja, die du so hast.
Genau, dann wäre es halt nicht so, dass ich halt jetzt irgendwie um, keine Ahnung, 5:50 zu Hause reinhetze, um das zu schaffen, sondern hey, dann wäre ich
Ja.
entspannt und vorbereitet.
Ja. Ich habe übrigens heute mit dem Abgeordneten telefoniert, ja, mit dem Bundestagsabgeordneten von hier im Wahlkreis bei mir. Und das war sehr aufschlussreich, denn er meinte, er hat für die einrichtungsbezogene Impfpflicht deshalb gestimmt, ja, weil in diesem Gesetzesentwurf auch ein Bonus für die Pflegekräfte verankert war.
Bitte.
Ja. Hat er tatsächlich zu mir gesagt. Und also er war kritisch dieser Impfpflicht gegenüber und er hat auch öffentlich bekundet, dass es dann Probleme geben wird, ja, dass halt quasi zu wenig Pflegekräfte dann auf dem Markt wären. Aber er hat gestimmt, ne, nach Abwägung, dass dafür diesen Bonus quasi. Und habt ihr eigentlich schon den Bonus bekommen?
Nee, aber also die Eingliederungshilfe wird immer vergessen. Also wir hatten auch letztes Jahr keinen Bonus, gar nichts. Wir haben auch normal gearbeitet, aber da gibt es keinen Bonus.
Ja,
Aber
ich
das
glaube
finde ich
dir.
krass. Also der hat ja ernsthaft gesagt, er hat für diese Impfpflicht, diese Einrichtungsbezogene, lass es uns richtig benennen, er hat für die einrichtungsbezogene Nachweispflicht gestimmt
Ja.
wegen des Bonuses.
Genau.
Boni. Bonus?
Wegen des
Egal.
Bonus. Ja, hat er so gesagt. Ich habe dann auch gesagt, also Entschuldigung, aber es kann es ja wohl nicht sein. Ich hab ihm auch erklärt, ne, dass ich mit ganz vielen Pflegekräften oder mit hunderten Pflegekräften mittlerweile auch in Kontakt und im Gespräch bin. Habe ihm gesagt, dass die jetzt quasi vor einer gescheiterten Existenz stehen, beziehungsweise ihren Job verlieren und 30, 40 Jahre ihren Job gerne und verantwortungsvoll und gemacht haben und geliebt haben und es jetzt verlieren aufgrund so einer absurden Entscheidung, ja, wenn er doch sowieso wusste, dass das irgendwann vielleicht wieder kassiert wird, weil das hat er gemeint, dass sie das ja eh nicht auf Dauer aufrechterhalten können, ja. Also es ist einfach
Ja,
absurd.
gut. Ja, natürlich ist es absurd, aber Ich finde es eher erschreckend, dass er, also die Begründung, warum er dafür gestimmt hat, die finde ich tatsächlich erschreckend. Das hätte man auch anders lösen können.
Ja.
Ich würde gerne ganz kurz mal eben auf den Chat eingehen, weil jemand gefragt hat, wie funktioniert Betriebsrat mit den Gewerkschaften, wenn sie auf der Corona-Linie sind, also die Gewerkschaften. Naja, das funktioniert halt nur so, wenn man nicht bei den Altgewerkschaften mitmacht, sondern zum Beispiel bei der Good Governance-Gewerkschaft, diese neue Gewerkschaft rund um Marcel Luthe, die sich halt genau deshalb auch gegründet hat, weil die Altgewerkschaften ihren Job ja schon lange nicht mehr machen. Genau, das wollte ich nochmal kurz sagen. Und Betriebsratsarbeit funktioniert so wie vorher auch, indem man sich für die Mitarbeiter einsetzt und zwar für alle. Genau.
So, jetzt aber zum Interview, Steffi.
Genau, zum Interview. Wir haben heute ja, zwei sehr spannende Gäste, ne?
Ja, wir haben zwei sehr, sehr spannende Gäste sogar. Nämlich, wir haben die Ehre in unserer Sendung, die Mitbegründer der Ärzte für Aufklärung zu haben, Dr. Walter Weber und Dr. Mike Fittike. Hallo Mike, hallo Walter.
Hallo.
Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, herzlich willkommen bei uns.
Ja.
Genau, eine große Ehre sozusagen, dass ihr in unsere Sendung gekommen seid.
ja. Ich würde sagen, wir machen mal so einen Rundumschlag, ne? Einen Corona-Rundumschlag heute. Und beginnen wollte ich mit der Frage: Was hat euch denn damals motiviert, die Ärzte für Aufklärung zu gründen? Und wie habt ihr denn so zueinander gefunden?
Also, bevor wir auf diese Frage eingehen, möchte ich zuvor noch mal ganz deutlich sagen, es handelt sich hier nicht um eine Impfung. Wir sprechen überhaupt nicht von einer Impfung. Wir dürften das Wort eigentlich gar nicht in den Mund nehmen.
Ja.
Es ist meine Thera Es geht hier um eine Therapie mit einer genmanipulierenden Substanz, die im Tierversuch wo nachgewiesen wurde, dass sie bis in den Zellkern gelangt. Also wir könnten sagen, eine Genspritze. Das könnte man so zusammenfassen. Also das Wort Impfung werde ich in dieser Sendung nicht mehr in den Mund nehmen. Also
Ja.
das mal so vorweg, weil ich das für ganz wichtig halte. Impfung ist ein sehr wirkmächtiges Wort, weil es jedem Beteiligten signalisiert, wir tun was Gutes, wir schützen irgendwelche Leute. Das ist hier nicht der Fall. Das muss klar gesagt werden. So, jetzt zu uns, Ärzte für Aufklärung. Im April haben wir die Videos von Mark Fiedicke, der hier neben mir sitzt, gesehen
Ja.
und von Heiko Schöning und mein Kollege Olaf Müller-Liebenau und ich haben gesagt, die müssen wir mal ansprechen. Dann kam noch ein fünfter Kollege dazu, dann haben wir uns zusammengeschlossen, haben überlegt, was machen wir, wie organisieren wir uns. Wir sind auf die Begriffe Ärzte hatten zu dem Zeitpunkt zumindest noch einen ganz guten Ruf. Heute hat sich ja so einiges geändert. Und Aufklärung hat auch einen ganz guten Ruf und für ist immer besser als gegen irgendwas zu sein. Also wir waren die Ärzte, die für Aufklärung war. Wir haben dann Mark Fiedicke und Heiko Schöning haben damals eine erste Webseite gebastelt und ein Video aufgenommen. Und unsere Forderungen waren ganz manierlich eigentlich. Wir befürworten die demokratische Grundordnung. Wir möchten mehr zu dem damaligen Zeitpunkt, wir wollten mehr Obduktionen, wir wollten mehr Transparenz und wir fanden die Maßnahmen der Regierung, nämlich damals der Lockdown, wir fanden das überzogen. Wir haben lange über das Wort überzogen nachgedacht, wie man das ausdrückt, ohne zu aggressiv zu wirken. Das waren unsere ganz moderaten Forderungen. Und wir sind natürlich auch ein bisschen stolz darauf, dass wir weltweit die ersten Ärzte waren, die aufgestanden sind und inzwischen sind wir auch weltweit vernetzt. So, gebe ich mal an meinen Nachbarn weiter.
Ja, Walter hat mich angesprochen. Ich habe schon Anfang 2020 mit eigenen Videos gestartet und hatte einen Instinkt, ein Gefühl, sage ich mal so, dass mit der Geschichte irgendwas nicht stimmt. Also bereits Ende Januar 2020 habe ich ein erstes Video zu dem Punkt Corona oder Entstehen des Corona gemacht und habe dann ja den Kontakt zu Walter bekommen und den anderen Kollegen. Und vielleicht zu meinem Hintergrund, ich bin ja Allgemeinmediziner mit eigener Praxis und ich mache aber von Anbeginn
Der Ton ist weg.
Ja, komm,
ist der Ton jetzt wieder da.
Ist wieder da?
Ja.
Ja. Also ich mache seit Anfang an eine andere Form der Medizin und deswegen ist mir das, was da alles so im Raum stand, sehr suspekt gewesen. Und das ganze Thema Impfung beschäftigt mich eben auch schon viele, viele Jahre, eigentlich 20 Jahre, eigentlich seit Beginn meiner Tätigkeit. Und für mich ist das, um das jetzt nur noch kurz abzuschließen, das, was jetzt geschieht, eigentlich nur die Eskalation des Themas sogenannte Impfungen oder nennen wir mal die konventionellen Impfungen jetzt auch Impfungen. Also was jetzt hochkocht, ist für mich im Kern eigentlich schon lange vertraut. Und so bin ich eben mit dann dazu gestoßen.
Weil ihr Heiko Schöning sagt, habt ihr das Interview im September bei KenFM, also September 2019 bei KenFM gesehen? Weil das habe ich damals gesehen und dann begann die Krise und ich musste sofort zurückdenken an das Interview und dachte, wow, was geht denn ab? Ja, also das war für mich irgendwie so total verrückt, dass das dann auch wirklich eintrat, was er quasi prophezeit hat.
Also Heiko Schöning war einer der wenigen, die zu dem damaligen Zeitpunkt war, das war September 19, geahnt haben, was kommen wird. Und das, ja, auch, das auch gesagt hat. Ja.
Dann, aber dann, ihr kanntet quasi dieses Interview gar nicht.
Doch, ich habe das gesehen. Mhm. Ich habe das tatsächlich gesehen, vorher schon. Ja. Mhm.
Mich würde interessieren, jetzt, ihr habt Ärzte für Aufklärung gegründet, das ist auch ein Verein. Wie viele Mitglieder habt ihr und wie würdet ihr jetzt so die Kernaufgaben beschreiben? Also was macht ihr konkret?
Also wir haben eine Stiftung gegründet. Also offiziell, wir sind zum Rechtsanwalt gegangen, haben eine klassische Stiftung gegründet. Das ist die Organisation Ärzte für Aufklärung. Die Webseite heißt ja www.ärzte-für-aufklärung.de, wobei egal ist, ob man Umlaut oder A oder eben normalen Buchstaben und E nimmt. Und unsere Aufgaben, ja, also Aufklärung natürlich einmal. Wir haben Aufklärung in wirklich großem Stil betrieben. Wir haben im August 2020 haben wir 4 Millionen Flyer rausgelassen zu den 4 folgenden Themen, also doppelseitig zu 4 Themen. Das Hauptthema war, eine Impfpflicht droht. Das haben wir im August 2020 auf Millionen Flyern rausgebracht. Damals ging sozusagen ein Aufschrei durch die Landschaft, auch die Medien sind über uns hergefallen, großer Shitstorm, wie man so etwas sagen könnte und so weiter und so weiter. Wie wir heute sehen, lagen wir damit goldrichtig. Wir haben dann auch eine Seite wegen des PCR-Tests gemacht, der ja wissenschaftlich untauglich ist. Wir haben die Masken beleuchtet und wir haben ganz generell das Thema, was ist eigentlich eine Pandemie und was ist eine Fake-Pandemie, beleuchtet. Vielleicht mag ich noch ein paar Sachen dazu sagen.
Ja, also was beeindruckend war in 2020, dass ganz viele, wir hatten ja eine Website auch erstellt und dass ganz viele Ärzte, also Kollegen, ich glaube 2.500, 3.000 damals sich namentlich haben registrieren lassen. Also das Interesse und das Bedürfnis hier, sich kundzutun und sich zu beteiligen oder einfach Sympathisantentum zu bekunden, war schon enorm. Und ja, die große Frage ist ja eben das Thema Vernetzung. Wie kann man sowas aufrechterhalten? Wie kann man sowas organisieren?
Wie kamt ihr denn darauf, dass die Impfpflicht kommen wird?
Oder Frau Merkel hat im März 2020 gesagt, die Pandemie wird nur zu Ende sein, wenn eine Impfung kommt. Und wir haben, damit wusste ich, was kam. Dann hat Herr Drosten gesagt, um eine Pandemie zu beenden, brauchen wir eine Impfung. Und um möglichst schnell eine Impfung zu haben, müssen wir die Regularien außer Kraft setzen. Und jeder Arzt weiß, wenn Regularien außer Kraft gesetzt werden bei der Medikamentenaustestung, dass Fehler passieren und dass dann schlimme Nebenwirkungen kommen. So ist es ja auch heutzutage. Wir kommen ja bestimmt noch darauf zu sprechen. Also wir haben damals schon geahnt. Ich habe damals nächtelang recherchiert und bin auf die 7 Schritte von Glenn Novak gestoßen aus dem Jahre 2005. Und zwar hat er als PR-Chef der CDC, der Center of Disease Control, hat er gesagt, wie verkaufen wir besser eine Impfung, indem wir in 7 Schritten vorgehen. Und ich meine, dass ein PR-Berater Impfungen besser verkaufen will, ist ja nicht ehrenrührig. Aber die Art und Weise, wie er das propagiert hat, das war heftig. Der erste Schritt war Auftreten eines Schurken. Das ist ein Killer-Virus, in unserem Fall Coronavirus. Dann nationale Gelehrte sagen uns, wie schlimm es ist. Herr Drosten hat wörtlich gesagt, es ist schlimm, ganz schlimm. Es ist zum Verzweifeln. Dritter Schritt, wissenschaftliche Zeitung oder Wissenschaftsteil, Journalisten von Zeitungen übernehmen das und verkünden dem Volk, wie schlimm alles werden wird. Der vierte Schritt, und das haben sie besser gemacht als bei der Schweinegrippe, sie haben Bilder geliefert. Wir erinnern uns alle an die unsäglichen Bilder aus Bergamo, die sich dann als Fake herausstellte. Das waren nicht Bilder aus Lampedusa 5 Jahre zuvor. Und wird immer noch heute noch nicht drüber gesprochen. Und die Presse müsste sich eigentlich entschuldigen, was sie da gemacht hat. Der 5. und 6. Schritt sind Werkzeuge aus dem Buch Propaganda von Bernays. Das heißt, dramatisieren und wiederholen. Das wird seit 2 Jahren gemacht. Und der 7. Schritt ist das Auftreten des Weißen Ritters und das ist die Impfung. Und als Zusatz hat er gesagt, wir müssen die Impfung verkaufen und jetzt bitte Achtung wörtlich mit Angst, Panik und Einschüchterung. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so bösartig kann doch gar kein Mensch sein. Aber es ist durchgeführt worden und seit 2 Jahren wird das durchgeführt.
Ja, dazu auch nochmal, also wenn man sich damit wirklich beschäftigt und früh angefangen hat, dazu recherchieren, alles, was an Dokumenten aufgetaucht ist, man sieht einfach, oder man kann sich mit seinem gesunden Menschenverstand einfach dann auch ausmalen, es kann nicht so sein, dass da ein Maskenterror produziert wird und alle drangsaliert werden, die Kinder verängstigt werden, dass sie ihre Großeltern umbringen und so weiter. Ihr kennt alles dieses Papier aus der Bundesregierung. Ja. Das muss ja ein weiteres Ziel haben, weil es geht letztendlich ja immer um Geld, Folge dem Geld. Und also muss am Ende etwas stehen. Nicht? Also die Maskenwahnsinn ist einfach nur, die Vorstufen sind einfach strategische Vorstufen gewesen und das hat man dann relativ schnell auch erkannt. Mhm.
Gut, jetzt argumentiert die Politik ja, dass das Virus so dermaßen gefährlich ist, dass diese Maßnahmen alle notwendig waren. Wie ist eure Einschätzung als Mediziner dazu?
Also wir haben ja die Zahlen und die Zahlen aus 2020, die Zahlen ohne Impfung, besagen ganz einfach, es gab keine Übersterblichkeit, also kann es kein gefährliches Virus gewesen sein. In diesem Jahr, manche behaupten sogar, es gab eher eine Untersterblichkeit. Und eine Übersterblichkeit ist erst mit den Impfungen aufgetreten. Und zwar kann man genau sehen, wann die erste, zweite Impfung propagiert wurde, wann der Booster propagiert wurde und so weiter, gab es Peaks an Übersterblichkeit. Wir haben, das ist ja das Witzige damals, eine Inzidenz, glaube ich, von 50 gehabt, was zu einem Lockdown führte. Und wir haben jetzt eine Inzidenz von fast 2000, was zu einer Lockerung führte. Ich meine, das soll mir doch mal einer, diese Logik soll mir irgendjemand mal erklären.
Kurze Frage so an euch beide. Ja, seid ja noch beide praktizierende Ärzte, ne? Habt ihr denn Corona-Fälle und habt ihr schwere Corona-Fälle gehabt die letzten 2 Jahre? Oder habt ihr bemerkt, dass es irgendwie mehr respiratorische Lungenerkrankungen gibt, also die dann auch schwer verlaufen als sonst? Oder ist da wirklich alles so wie vorher auch?
Also ich habe ja jetzt keine Massenpraxis, ich habe eine Kassenpraxis, aber ich habe andere Schwerpunkte und habe deshalb nicht diesen Massenbetrieb und habe auch viele andersdenkende kritische Patienten schon immer gehabt. Mhm. Ich habe, ich kann auch nicht mal sagen, eine Handvoll Patienten gehabt, auch etwas jüngere, die schon ein bisschen kränker waren. Aber das ist alles überschaubar. Das ist jetzt aus meiner Beobachtung nicht aus dem üblichen Rahmen gefallen. Wir dürfen eins nicht vergessen, das hat der Bhakti so schön gesagt, wenn wir also mit der Lupe überall hingucken, hinschauen und suchen, natürlich finden wir dann mehr. Aber das haben wir in den letzten Jahren ja auch nicht gemacht. Also für mich ist da keine besondere Auffälligkeit. Insbesondere fällt mir einfach auf die sogenannten positiv Getesteten oder Leute, die in Quarantäne waren oder mir fiel auf, dass alle, wenn sie davon sprachen, ja, dann war ich ja krank, dann habe ich mal gefragt, ja, was heißt denn krank? Ja, ich war positiv getestet. Die Masse, 90-95% und noch oder mehr, haben einen positiven Test gehabt, den sogenannten PCR-Test, aber waren nicht wirklich in irgendeiner Form krank oder vielleicht allerhöchstens ganz banal. Das sind meine Beobachtungen.
Ja, also wir haben keine Pestpandemie gehabt, sondern eine Testpandemie und man konnte sehen, mit der Zahl der Tests ging die Zahl der sogenannten Infizierten hoch. Es waren einfach nur Leute mit positiven Tests. Und es wurde nie gesagt, ob sie Symptome hatten, ob sie Krankheitszeichen hatten. Es wurde Infizierte mit positiv Getesteten gleichgesetzt, wobei wir auch noch wissen, dass eine gewisse Quote falsch positiv ist. Also man konnte richtig, diese Pandemie wurde herbeigetestet. Das ist nachgewiesen. Sie wurde richtig sukzessive herbeigetestet durch die Zahl der Tests.
Aber trotzdem, diese ganze Fachgesellschaft, ja, die Blase hat auch alle ins gleiche Horn. Also wie erklärt ihr euch das, dass es da irgendwie so, ne, dass es alle Fachgesellschaften da das Gleiche sagen und die gleiche Haltung zu Corona? Hm. Das ist einfach die Angst, da irgendwie was anderes zu sagen? Oder das löst in mir dann immer so ein bisschen so, man weiß nicht so richtig, wo man hin soll, um die richtigen Informationen zu bekommen. Ja,
ja, vielleicht sage ich mal was dazu. Also ich denke, wenn man da jetzt das verstehen will, da muss man wirklich auf eine höhere Ebene gehen oder auf eine Meta-Ebene, um das Ganze rauf zu gucken. Also ich denke, ein Problem ist, dass wir ein Medizinbild, Medizinverständnis haben, also ein medizinisches Weltbild oder überhaupt ein Weltbild, das eben sehr materialistisch und technisch sich entwickelt hat, durchaus natürlich über Jahrzehnte mit Interessen dahinter. Und die sogenannten Fachgesellschaften, das ist ja auch von vielen anderen Leuten schon vor Corona genauestens dokumentiert, untersucht worden in 1000 Büchern, wie sozusagen die System tickt, wie Krankheiten konstruiert werden, wie Maßnahmen, Leitlinien und so weiter konstruiert werden, damit man gewisse Therapien durchsetzen kann, damit man gewisse Untersuchungstechniken, Technologien durchsetzen kann, Strukturen einbringen kann, aufbauen kann. Also das kommt immer zu kurz und in Deutschland wird sowieso ganz viel unnötiges Zeug betrieben. Und ich zum Beispiel als ein Mediziner, der auch viel alternative Medizin anbietet, ich kenne dieses gegen den Strom schwimmen ja schon seit Studentenzeit im Grunde. Und das ist, man mündet dann irgendwo wieder bei der Bewusstseinsfrage, so als ganz großes zählt über allem. Und dann kommen natürlich darunter auch noch Sachen, dieses Zugehörigkeitsthema, das ist ja sowas ganz archaisch-biologisches, ne? Zugehörigkeit, indem ich Maske trage, Zugehörigkeit, indem ich mich mit dieser Spritze wieder traktieren lasse. Aber auch Zugehörigkeit, indem ich dann schön alles nachklapper, was allgemein als anerkannt gilt. Aber das, was als anerkannt gilt, ist oft ja, steht einfach auf sehr wackeligen Füßen. Also so nur mal ein paar Schlagworte.
Also ich kann sagen, die Fachgesellschaften sind zum Teil einfach schlecht informiert und übernehmen Sachen und sie machen das Geschäft der Regierung. Und hinterfragen wenig, wo wir nachgehakt haben, konnten wir sehen, dass sie ganz einfach falsch lagen. Mein Kollege Thomas Lee hat kürzlich noch eine Regierung, ein Schreiben von in Hannover von einer Regierungspräsidentin und einem Kinderarzt, einem übergeordneten Kinderarzt auseinandergepflückt, rein sachlich. Und wir haben sie angegangen und wir wollen sie, wenn sie das nicht zurücknehmen, dass Kinder geimpft werden sollten, dann möchten wir sie vor den Ärztekammern anklagen und ein Berufsgericht anstrengen, weil sie einfach etwas tun, was den Kindern schadet. Und das nachweislich.
Und hier möchte ich auch nochmal einpflichten. Das Problem ist, dass wir hier auch also eben mit ideologischen Weltbildern zu tun haben. Da prallen einfach Kosmen aufeinander. Das ist so, der eine ist Protestant, der andere ist Katholik und der dritte ist Jude meinetwegen. Und es ist ganz schwierig, man muss da wirklich sehr in die Tiefen gehen, um da überhaupt einen Austausch noch stattfinden lassen zu können. Weil es geht um Glaubenssysteme und die füllt man mit Argumenten an und nicht umgekehrt.
Ich meine, jetzt haben wir ja heute sowieso eine Situation, wo im Grunde die Fronten, ich würde fast sagen, schon verhärtet sind, ne? Aber mich würde mal interessieren, seid ihr beiden, also als Arzt, normalerweise ist das so, wenn man als Arzt etwas sagt, dann hat das ja ein gewisses Gewicht. Die Familie, Freunde, wie auch immer, die Nichtmediziner sind, die fragen einen ja auch oft um Rat wahrscheinlich und die hören dann auch auf einen. Wie ist das jetzt in dieser Corona-Pandemie gewesen? Konntet ihr da am Anfang noch irgendwie Menschen erreichen, wenn ihr da gesprochen habt? Oder waren die Menschen in eurem Umfeld schon quasi gleich in dieser Angstschiene, dass ihr da auch gar nicht mehr ran konntet?
Also wenn geschätzt kann man die Leute einteilen, 60% sind für uns nicht erreichbar, 20% sind mit uns der gleichen Meinung und 20% sind, ja, wie soll ich sagen, am Wackeln. Die haben ihre endgültige Meinung noch nicht gebildet. Corona ist, wie Marc gerade gesagt hat, ein Glaubenssystem geworden. Ja, ich glaube daran und Argumente zählen gar nicht mehr. Ich habe in vielen Bereichen festgestellt, dass zum Beispiel die Masken, alle größeren Studien zeigen, dass die Masken nichts bringen und das wird einfach gemacht. Es ist eine, die Maske ist für mich eine Gehorsamkeitsübung. Ja, das,
Da habe ich diesen Online-Kongress gesehen mit dir und auch mit dem Professor Zastro, ne? Und da seid ihr ja ganz kurz aneinander geraten. Und das war auch so bezeichnend, ne? weil er dann deine Kritik, ja, an seinen Ausführungen so scharf auch, ne, dem begegnet ist. Da hat man schon so ein bisschen gespürt. Ja. Ja, auch unter den Akademikern scheint es da echt so einen Glaubenskrieg zu geben. Ja. Da ist gar keine sachliche Diskussion mehr möglich.
Ja, er wurde gleich unsachlich.
Ja.
Und ich habe dann darauf gesagt, dass das eine Ebene ist, in der man einfach nicht diskutieren kann. Zu eurer Kenntnisnahme, wir werden am Donnerstag einmal die Argumente austauschen und die Studien, auf die wir uns berufen, auf den Tisch legen. Es ist von der Corona Solution unter Dirk Seelink, ist der Freitagabend 2 Stunden ein Gedankenaustausch, nicht um jetzt hier uns gegenseitig mit unseren Argumenten aus dem Zimmer zu treiben, sondern um die Gegenargumente überhaupt mal auf den Tisch zu legen und mal zu hören, dass wir einfach auf der Sachebene bleiben und nicht in die emotionale oder Stimmungsebene oder Beziehungsebene gehen. Dass wir sachlich bleiben und sagen, was gibt es denn an Sachinformationen? Da werden wir uns austauschen.
Der Professor Zastro und du quasi.
Wir beide werden uns austauschen.
Ich möchte auch noch, irgendwas dazu sagen. Also ich habe festgestellt, das habe ich eigentlich auch schon vor einem Jahr festgestellt, dass das Aufklären und das Informieren zum großen Teil einfach auch verpufft. Ja, sind wir wieder beim Thema Glaubenssystem. Und man füttert sein Glaubenssystem immer mit Argumenten an, die dazu passen und das andere wird nicht gehört. Also ich sage es jetzt mal so ganz krass, ich finde, es offenbart sich so ein bisschen der Mensch als Fehlkonstruktion, zumindest in seiner Bewusstseinsentwicklung. Weil das ist ja das, was Walter sagte, die Grundvoraussetzung ist ja erstmal, dass man bereit ist, sich erstmal hinzusetzen und einfach mal zuzuhören, was denn der andere überhaupt zu bieten hat. Und das findet ja in 90% der Fälle einfach schon nicht statt.
Ja, genau.
Und die Masken selber, also die nutzen gar nichts, sagt ihr.
Also es ist nachgewiesen, das hat ein Kollege Vögen aus Frankfurt nachgewiesen mit einer Studie, dass die Masken selbstschädigend sind. Und die haben zwei Kohorten gebildet und haben geschaut, wie das Überleben war. Also die Case Mortality Rate, also
Fallsterblichkeit.
Die Fallsterblichkeit, und die war bei den Maskenträgern deutlich höher als bei den Nicht-Maskenträgern. Er vermutet, dass neben der Rückatmung von CO2 auch eine Rückatmung der virentragenden Tröpfchen vorhanden sind. Also ich infiziere mich ständig selbst, das scheint der Effekt zu sein. Er hat das in einer großen Arbeit beschrieben, nennt es den Vögen-Effekt. Darüber hinaus gibt es eine Metastudie, eine deutsche Metastudie, die nachweist, dass die Masken im Freien nichts bringen. Und so werden wir, also ich kann alle Leute nur einladen, am Freitag mal die Argumente auf den Tisch legen. Wollen wir schauen, wo wir landen.
Ja, und dazu auch nochmal was. Die WHO selbst hat ja in 2019 in internen Papieren und internen professionellen Studien herausgefunden, dass diese ganzen Schutzmaßnahmen, dazu gehören auch Masken, Desinfektion, Lockdown und all dieses Zeug, das haben die selbst rausgeforscht, nichts bringt. Das habe ich auch auf meiner Website damals schon 2020 verlinkt. Aber auch diese Information, das interessiert ja keinen. Und man weiß, dass also Masken, also jetzt auch wenn man ans Militär denkt und so weiter, dass wenn da wirklich richtig relevant, bedeutsam, effektiv irgendwas rausgefiltert werden sollte, muss man was für Monsterapparate mit Filtern und sonst was tragen. Aber dieses Handtuchding da vor der Nase ist einfach, das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass das nicht funktionieren kann. Nur mal so, auch nochmal so reingeworfen.
Ja gut, das hat ja die Professor Kapstein, ne, in ihrem Gutachten hat es ja auch schon, und dann die Studien Dänemark, also da gibt es ja ganz viele, also das ja, oder Professor Back, die angeführt hat in seinem Buch, ne, da gibt es ja ganz viele Studien, die da auch das widerlegen. Also
wir haben auf unserer Webseite www.Ärzte für Aufklärung 46 Studien zitiert mit einer Kurzbeschreibung. Keine einzige ist pro Maske. Alle belegen, dass die Maske entweder nichts bringt oder schädigt. Wisst ihr, wenn etwas eine Glaubenssache ist, dann kommt man mit Argumenten natürlich nicht weit.
Ja, vor allem, weil es halt auch wohl so ist, dass nach Beginn der Corona-Pandemie dann ja auch die ganzen Studien finanziert wurden, die dann auch belegen sollen, also diese Laborstudien, ne, die belegen sollen, dass die Masken dann doch was bringen. Und da gab es dann halt schon auch eine Masse an Studien, die das wohl belegen. Aber wenn man genauer hinguckt, sagen die eigentlich nicht viel aus, weil Laborbedingungen gibt es halt im echten Leben nicht. Ja. Ist halt schon so ein Problem. Aber dieses Social Distancing und die Lockdowns, wie würdet ihr die beurteilen und was ist da eure Schadens- und Nutzenabwägung?
Also die WHO, wir haben 2020 bei der WHO nachgeschaut und wir haben außerdem beim EBM-Verein, es gibt in Deutschland einen Verein für evidenzbasierte Medizin, also für nachgewiesene Medizin. Und die haben gesagt, dass nicht pharmazeutische Interventionen, NPI, Non-Pharmaceutical Interventions, bei diesen Viruserkrankungen nichts bringen. Das ist weder Lockdown, weder Maske, noch sonst irgendwas. Bringt irgendwas. Und es gibt bis heute keine Studien, die das Gegenteil belegen. Man muss sich die Güte der Studie dann immer anschauen. Ist eine genügende Menge, wurde ein genügender Zeitraum beobachtet, stimmt das Design, ist das eine Aussagekraft, und die höchste Stufe der Evidenz sind die randomisierten Studien. Und ich kenne keine randomisierten Studien, die den Vorteil der Masken belegen. Das sind irgendwelche Kleinstudien. Irgendwo, ich habe damals im April 2020, als am 29. April die Maskenpflicht zum Sommer hin beschlossen wurde, habe ich im Bundestag über einen Bundestagsabgeordneten nachfragen lassen beim wissenschaftlichen Dienst, was ist die wissenschaftliche Grundlage? Und mir wurde daraufhin, oder beziehungsweise dem Bundestagsabgeordneten, wurde daraufhin ein Heftchen vom RKI geschickt, und da stand drin, es gibt Hinweise. Und da kann sich jeder doch an den Kopf fassen, wie wissenschaftlich ist denn sowas? Es gibt Hinweise, dass es irgendwas bringt. Und da stand auf der WHO-Seite, ich habe sie noch, wir haben das alles als Screenshot immer noch, stand, dass 10 randomisierte Studien gezeigt haben, dass das alles nichts bringt. Und insofern, tja, was soll man dazu sagen?
Und ich möchte auch nochmal 2 Punkte dazu sagen. Einmal, wir müssen ja immer wiederholen, ich sage es nochmal, WHO selbst 2019 hat intern festgestellt, dass all das, dazu gehört auch Lockdown, Distancing und all diese Geschichten, Desinfektion und so weiter, nichts bringen. Also signifikant statistisch nichts bringt. WHO selbst. Und zweitens, zum Thema Propaganda und Strategien, ist ja die Auffassung nicht nur von mir, von vielen anderen, die das sich damit befassen. Dieser Aktionismus soll dokumentieren, dass wir ein schlimmes Problem haben.
Genau, das haben wir nicht. Ich meine, Coronaviren sind Erkältungsviren. Das muss man sich mal genau sagen lassen. Und nochmal auf eure Frage damals zurück. In der Zeit, wo Corona ausbrach, kannte ich 2 Leute als Arzt. Ich kannte 2 Leute, die hatten Corona mit milden Verläufen. Natürlich gab es, wenn man die Lupe auf das Krankenhaus hält, im Krankenhaus wird immer um das Leben von Menschen gekämpft.
Auf Intensiv besonders.
Ne? Insbesondere auf Intensiv. Und wir haben damals unsere Bewegung gegründet, haben eine Mailadresse gestartet und haben inzwischen so etwa 60.000 Mails aus ganz Deutschland bekommen. Wir haben von den Whistleblower aus den Krankenhäusern die Nachricht bekommen, damals aus einem sogenannten Corona-Krankenhaus. Da ist das ZDF angerückt mit einem Filmteam. Die haben die Leute befragt, Chefarzt, Krankenschwester, Pfleger und so weiter und so weiter. Alle haben gesagt, Business as usual, wie es halt in einem Krankenhaus zugeht. Und ich habe den ZDF-Film dann gesehen. Da war nur von Tod, Sterben und so weiter die Rede. Er war gefaked bis zum geht nicht mehr. Wirklich widerlich. Das waren 7-8 Minuten, wo das ZDF gezeigt hat, und die haben ja eine Reichweite, gezeigt hat, wie schrecklich alles ist. Und das stimmte vorne und hinten nicht. Ich habe damals alles Sachen nachrecherchiert. Wenn irgendjemand sagt, ja, und wie ist das in Italien? Ja, wie ist das da? Ich bin nach Italien gefahren. Ich habe dort mit den Ärzten gesprochen. Es hat sich alles als Lug und Trug herausgestellt. Und ich habe zum Recherchieren keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr.
Und dazu auch nochmal zum Thema Lug und Trug, die sogenannte Intensivbettenlüge. Tom Lausen hat dazu ein Buch geschrieben, nicht weil ich Werbung machen will, aber dass ja mit der veränderten Gesetzgebung die Krankenhäuser dann Betten abgebaut haben, damit sie ihren Schnitt erreichen und dadurch gewisse Zuschüsse bekommen. Und wenn man in die Statistiken, Divi und so weiter reinguckt, also Intensivbettenbelegung, dann ist in all diesen Jahren kein erhöhter Anteil festzustellen an Corona-bedingten Sachen. Und dann die CDC, auch noch als drittes, hat ja auch jetzt dokumentiert, dass ich glaube, 70% war die Zahl ungefähr aller Diagnosen, also Todesdiagnosen an Corona falsch sind. Zum Beispiel, nur um ein paar Highlights auszugreifen.
Es gibt also, ja, es gibt zum Beispiel auch irgendwie der Beirat des Bundesgesundheitsministeriums veröffentlicht ja auch Jahresberichte. Also auch da, wenn man sich da Zahlen anschaut, dass irgendwie nur 4% aller Corona-Patienten überhaupt, also auf den Intensivstationen wegen Corona da waren, ne? Also dann ist das halt immer spannend, finde ich. Aber nach wie vor auch diese Argumente, also ich habe auch nichts anderes gehört von egal, ne, Ärzten, Schwestern, wie auch immer, die halt arbeiten in den Kliniken. Das Problem ist aber, und da kommen wir wieder zu dem, was du ja auch vorhin gesagt hast, Marc, das ist halt aber eine Glaubenssache. Also egal, was man vorlegt, egal auch von offiziellen Seiten, von der Bundesregierung selber, es wird irgendwie nicht mehr angenommen. Wie kommt man da raus? Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Aber können wir ja vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Mich würde interessieren, wie beurteilt ihr, also weil der Thorsten hat das vorhin gefragt, Schaden-Nutzen-Risiko dieser ganzen Maßnahmen, habt ihr den Eindruck, so wie wir, dass es deutlich mehr Kollateralschäden gibt durch diese Maßnahmen? Könnt ihr das so bestätigen aus medizinischer Sicht? Wie würdet ihr das sehen?
Also ein Hamburger Universitätsprofessor hat wissenschaftlich nachgewiesen, dass alle Maßnahmen der Regierung unserer Gesundheit schädigen. Alle Maßnahmen der Regierung sind gesundheitsschädigend. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das muss man sich mal reinziehen. Alle die Maßnahmen wie Social Distancing und so weiter und so weiter. Und es kam ja damals aus dem BMI, Bundesministerium für Inneres, hat ja ein Regierungsdirektor etwas veröffentlicht, hat ja damals geschrieben, Corona-Fehlalarm, und hat geschrieben, dass die Folgen dieses Lockdowns und so weiter, die Kollateralschäden, viel höher waren als der Nutzen. Also diese Sachen muss man sich mal reinziehen. Das, was die Regierung macht, schadet unserer Gesundheit. Ich muss es leider so in aller Deutlichkeit sagen.
Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Und zwar würde ich mal fast sagen, dass der Schaden auf der psychischen Ebene noch viel größer ist. Also die Verängstigung, die Verunsicherung und das ja auch, ich nenne das jetzt mal so krass Terror, der auch insbesondere bei den Kindern gemacht wird, an den Schulen gemacht wird. Ich habe es ja selber hautnah erlebt. Ich habe ja auch eine Praxisdurchsuchung gehabt. Und ich habe Verfahren gehabt wegen Attestausstellungen. Und da waren erheblich sogar die Schulbehörden beteiligt. Und die Kinder sind ja, die sind in der Entwicklung. Die sind also hochgradig empfänglich für Konditionierung, nicht? Also für Aufbau von Reflexen und so weiter, also psychischer Art. Die kriegen meiner Meinung nach ein Hau weg jetzt. Da können wir noch Jahrzehnte dran mit Psychotherapie dann dran arbeiten. Also das sind immense Schäden, glaube ich, die da entstehen. Und aber nochmal so erweitert, ich denke, letzten Endes, die Frage war, wie kommen wir da raus? Also ich denke, das Retten der Menschen irgendwo mit irgendeiner Standardlösung funktioniert nicht. Also ich denke, jeder muss da selber sich auf den Weg machen. Und es geht darum, das Bewusstsein weiter zu entwickeln, nicht? Also es ist jetzt irgendwo, jeder ist individuell, glaube ich, auch im Moment sehr gefragt.
Also da sehe ich gerade im Chat, dass jemand diese Studie des Professors aus Hamburg haben möchte. Er kann gerne eine Mail, vielleicht könnt ihr hier hinterher meine Mailadresse angeben und dann schicke ich ihm das zu. Ich werde das hier an dieser Stelle, ich möchte nicht zu sehr in Einzelheiten gehen.
Ja, wie ist das? Sollen wir auf den Chat eingehen?
Können wir gern machen, wenn ihr das wollt. Ja, gerne, klar.
Naja, hier hat jemand was zur Ukraine geschrieben. Also wird ja auch viel mehr gelogen und auch dann für diese Lüge sterben Tausende. Ja, das kann man jetzt. Also, mir kommt das auch so vor, wie gesagt, aus einer Meta-Ebene, dass das, was mit der Ukraine da passiert, ich will jetzt nicht zu politisch werden, das hat gewisse Ähnlichkeiten mit der Corona-Strategie. Man weiß zum Beispiel da auch nicht wirklich, was da wirklich passiert. Das ist das eine. Und die andere Frage war, wird es sich aufklären und in die große Aufklärungsgeschichte kommen? Das weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen, aber ich fürchte eher nicht. Ich denke eher, das ist einfach ein allgemeiner Bewusstseinswandel, der vielleicht dadurch angestrengt wird und dass dann in dem Prozess die Leute auch vielleicht merken, was da eigentlich mit ihnen gespielt wurde.
Mhm. Aber ich würde, also oder Thorsten, frag.
Ja, ich wollte dazu nur kurz sagen, dass, also ein Statement abgeben, weil es ist dann doch schon so, dass ich jetzt schon auch ganz viele Menschen kennengelernt habe, die vorher eigentlich total auf Mainstream gebürstet waren und hauptsächlich ARD und ZDF und Tagesschau und Tagesthemen geguckt haben und irgendwie jetzt durch die Corona-Krise doch sehr, sehr misstrauisch wurden und dann halt auch recherchiert haben und jetzt mittlerweile halt schon sehr, sehr kritisch sind, ja. Also irgendwie hat es schon auch zumindest mal bei einem Teil der Bevölkerung was gemacht, ja. Also ich weiß nicht, ob es dann nicht vielleicht doch irgendwann so ein Aufarbeitungsprozess geben wird.
Ja.
Vielleicht natürlich, ja.
Ja, vielleicht, ne. Aber ich finde halt auch immer wichtig, dass man auch nicht alles glaubt. Also auch auf unserer Seite gibt es total viel Schwachsinn. Also das muss man halt auch einfach mal sagen. Auch auf unserer Seite gibt es Angst und Panikmache. Und genau, ich finde immer, ne, so, man muss trotzdem immer den Kopf anschalten, egal was man anguckt. Ich würde tatsächlich gerne, wenn es okay ist, ganz wieder weg vom Thema Ukraine, weil ich mich würde interessieren, Walter, du hast eingangs gesagt, du wirst diese Impfung, diese sogenannte Impfung, wirst du nicht Impfung nennen. Warum?
Ja, ich meine, das ist ja eine Impfung, hat im Schnitt einen Totstoff, ein Antigen, irgendein Eiweiß, was gespritzt wird, was eine leichte Infektion auslösen soll, die minimal ist, vorübergehend, wobei aber das Immunsystem ähnlich wie bei einer Impfung angeschmissen wird, sodass wir ab jetzt gegen diesen Erreger geschützt sind.
So. Sein sollen.
Sein sollen. bei dieser Genspritze ist es so, dass wir eine genmanipulierte Substanz bekommen, nämlich eine genmanipulierte mRNA, das ist ein Eiweißkörper, der in unserem Körper eine Produktion von sogenannten Spike-Proteinen hervorruft. Und diese Spike-Proteine sollen dann diesen sogenannten Impfvorgang in Gang setzen. Diese Spike-Proteine sind toxisch. Wenn sie an die Blutgefäße gehen, können schlimme Sachen passieren, bis hin zu Thrombosen. Wir haben eine massive Zunahme an Herzinfarkten, an Lungenembolien, an Sinusvenenthrombosen im Gehirn, an Schlaganfällen und so weiter. Mich hat eine junge 32-jährige Patientin angerufen, hat gesagt, Herr Dr. Weber, Sie haben, die ich nicht kannte, Herr Dr. Weber, Sie haben recht. Und ich sagte, wieso? Ja, meine Chefin, sie ist im Pflegeberuf, hat mich gedrängt, mich impfen zu lassen. Ich habe einen Schlaganfall bekommen mit 32 Jahren. Und sie hat sich bis heute noch nicht richtig davon erholt. Und sie wird jetzt klagen gegen den Impfarzt, der sie geimpft hat und der sie nicht ordentlich aufgeklärt hat. Und wir werden sie auch dabei unterstützen. Also, das ist genmanipulierte Substanz, ist ein mRNA. Und sie manipuliert Gene in uns und was immer vehement abgewehrt wird, es geht nicht bis in unsere genetischen Anlagen. Doch im Tierversuch, es sind erste Hinweise dafür, dass es bis in die genetischen Anlagen geht. Und mich schaudert beim Gedanken, wenn sich das bewahrheitet. Das muss ich wirklich sagen. Also das ist keine Impfung, das ist eine Genspritze.
Ja, jetzt wird ja überall propagiert, dass diese Impfung hochwirksam sei. Da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Wie schätzt ihr die Wirksamkeit von dieser Gentherapie? Ja, also wie schätzt ihr diese Wirksamkeit ein? Gibt es da eine Wirksamkeit? Gab es eine Wirksamkeit vielleicht bei Alpha? Hat sich die dann abgeschwächt bei Delta und ist jetzt bei Omikron überhaupt nicht mehr da? Oder ist die konstant? Oder was würdet ihr dazu sagen?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich diese, natürlich sind diese sogenannten Fakten wichtig, aber bei mir ist es so, dass ich das wirklich auf die Basics mittlerweile reduziere. Und Punkt eins ist, dass ich nicht glaube, dass das wirklich vernünftig, wirklich richtig erfassbar wäre, beziehungsweise einen horrenden Aufwand darstellen würde. Und dann weiß man ja, dass die, es gibt ja so gewisse Studien, wo dann die relative und die absolute Wirksamkeit zum Beispiel propagandistisch auch ausgenutzt werden. Da werden dann von irgendwelchen Effekten von, weiß nicht, 40, 50, 80% gesprochen, aber absolut oder relativ gesehen ist es eben sehr viel geringer. Also da, dieser ganze Bereich ist meiner Meinung nach genauso heiße Luft wie alles andere auch. Und ich glaube, dass diese Impfung so mein Eindruck noch schlechter wirkt als die konventionellen Impfungen bisher schon immer. Das ist meine Zusammenfassung.
Also die, ich meine, eine Impfung sollte lebenslang halten. Das haben wir bei einigen Impfungen, ist ja der Fall. Ab und zu muss noch mal eine zweite Auffrischimpfung gemacht und dann hat man einen lebenslangen Schutz. Wir sind jetzt schon bei der vierten Impfung. Und ich meine, daraus können wir doch schon schließen, wie wirksam diese Impfung ist, nämlich praktisch überhaupt nicht.
Ja, und dazu muss man einfach mal sagen, es ist nicht messbar. Es ist, wenn man es wirklich seriös betrachten will, dann ist der Effekt gar nicht messbar, weil die Antikörperbestimmung allein, das sagt erstmal überhaupt nichts. Man kann Antikörper haben und trotzdem ständig krank sein, man kann wenig Antikörper haben und es gesund ist. Wir haben verschiedenste Abwehrmechanismen, wir haben das zelluläre System, wir haben ganz viele Details, Nuancen in diesen ganzen komplexen Funktionen. Das lässt sich nicht mit einem Laborparameter messen und auch hier dieses ganze, ja, aber wenn man es mal jetzt ganz einfach runterbricht nach dem Motto, wir nehmen nur mal die Antikörper, dann kann doch jeder Normalsterbliche erkennen, wie kann es denn sein, dass ich mich jetzt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 mal boostern lassen muss, das kann doch keine effektive, sinnvolle Geschichte sein. Das ist eine ganz banale Überlegung aus der Praxis heraus, ohne dass man jetzt auf die wissenschaftlich-theoretische Ebene gehen muss. Also, ja.
Ja, das leuchtet mir auch nicht ein, dass die Ärzte vor allem auch, oder den Großteil der Ärzte da mitmachen und das irgendwie so als völlig, ja okay, dann boostern wir halt jetzt zum vierten Mal, ja, mit einem Impfstoff, der ja offensichtlich nichts bringt oder nicht so noch lange nicht das hält, was er verspricht und das ist mir irgendwie auch irgendwie suspekt. Aber auch auf unserer Seite, da wollte ich auch noch drauf eingehen, gab es ja auch krasse Warnungen, vor allem vor ADE, ne, dass die Impfung dieses Antibody-Dependent Enhancement auslöst, weil es da ja Tierversuche gab, ne, als dann diese Tiere, die geimpft wurden, mit dem Wildvirus in Verbindung oder infiziert wurden, dass die sind dann alle gestorben. Ne? Und das wurde ja auch auf unserer Seite, sage ich jetzt mal, propagiert und auch gewarnt. Das ist ja zum Glück nicht eingetreten. Gab es denn, oder wie habt ihr denn das damals eingeschätzt, als das aufkam und da von dieser Theorie dann auch gesprochen wurde?
Super. Ja, also Steffi, da bin ich mal in diesem Punkt bei dir. Du hast gesagt, es gibt auf unserer Seite auch, also auf unserer Seite auch ganz viel Mist und Verschwörungsgeschichten. Auch wenn ein Herr Bakti sagt, der war ja unter anderem der, oder ein Professor Hockerts sagen, es gibt dieses ADE und es wird furchtbar sein und alle werden sterben, so wie Lauterbach das auch gesagt hat, ist ja auch nicht eingetroffen. Genauso wenig gilt das andere. Das sind erstmal auch nur Theorien. Also hat jemand eine Theorie, hat eine Vorstellung von Physiologie, was agiert da, was passiert dann, wenn dann. Es sind alles erstmal nur Theorien. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, den Ball ganz, ganz flach zu halten. Das gilt auch für das sogenannte Shedding, das ist meine persönliche Meinung. Shedding ja, macht uns alle krank und wir müssen jetzt von unserer Seite Abstand zu den Geimpften halten, weil wir sonst andersrum sterben würden indirekt. Das halte ich für Schwachsinn. Der Begriff Shedding kommt ursprünglich ja aus dem Bereich der konventionellen Impfungen mit lebenden Impfstoffen, wo dann der geimpfte Organismus tatsächlich Erreger, die noch zum Teil virulent sein können, ausscheidet. Aus dem Bereich kommt das eigentlich. Und das jetzt einfach so blind zu übertragen, und die meisten verstehen es ja auch gar nicht. Mir konnte bisher auch noch keiner plausibel darlegen, was denn bitteschön beim Shedding genau passieren sollte. Also das dazu.
Also hier werden ein paar Sachen gesagt, wie kommt man an Informationen? Wir haben also eine Mailadresse, die heißt kontakt@ärzte-für-aufklärung.de, wobei es egal ist, ob man Ärzte mit Ä schreibt oder AE für, also immer entweder den Umlaut oder das UE. Wenn Sie uns anschreiben, bekommen Sie innerhalb von maximal 2 bis 3 Tagen eine Antwort. Und wir haben auch Zugriff auf Ärzte vor Ort, also in ganz Deutschland, natürlich in einem gewissen Rahmen. Und wir können auch Hilfe leisten bei Nebenwirkungen. Wir haben einen ersten Entwurf gemacht. Also bisher konnte ich mit unseren Bordmitteln jeden Impfschaden, der hier aufgekreuzt ist. Und das Schlimmste war eine Facialisparese, also Gesichtslähmung, und das Auge konnte nicht mehr geschlossen werden bei einer 40-Jährigen. Es hat sich alles zurückgebildet. Und ich möchte jetzt hier nicht in Einzelheiten gehen. Es kann abgefragt werden. Ja. Hm.
Jetzt hast du, Marc, hast tatsächlich eine Frage vorweggenommen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es Shedding? Aber das hast du schon beantwortet. Was du gerade...
Entschuldigung, Steffi, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das war meine Meinung. Weiter hat er, glaube ich, eine andere Perspektive.
Also ich habe eine andere Meinung. Ich meine, dass es Shedding gibt. Und dass über die Luft und die Haut Spike-Proteine ausgeschieden werden können. Ich habe es erstmalig bei einer Kollegin gehört. Ihr Mann war geimpft worden und sie hat ab dann Mikrothromben gekriegt, was sie sonst nie hatte. Also die typischen Mikrothromben. Und Vorbeugen gegen Shedding kann man machen mit Ambroxol. Ambroxol, eine Retardkapsel, 75 Milligramm pro Tag. Das verhindert das Andocken der Spike-Proteine an bestimmte Gefäßrezeptoren, beziehungsweise wenn sie schon angedockt sind, vertreibt es langsam die wieder davon. Ambroxol ist ein altes Mittel zum Schleimlösen aus der Bronchialheilkunde. Ich kenne das seit 40 Jahren. Das hat hier eine ganz andere, hier kommt ein ganz anderer Wirkungsaspekt zum Tragen. Also ich habe großen Respekt vor dem Shedding. Können wir ja ruhig offen sagen, anderer Meinung als Marc. Wir haben vielleicht unterschiedliche Beobachtungen. Wir haben nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen und wir sagen nur unsere Beobachtungen dazu und eben die möglichen Abhilfen.
Ja, ein Satz noch dazu. Ich schließe mich dem Ambroxol und auch dem ACC oder NAC an, also vor allem bei Leuten, die Corona gehabt haben oder auch bei Leuten, die Impfprobleme haben, unbedingt. Da unterschreibe ich das sofort. Bei denen hatten wir schon.
Ja. Okay, super. Ja, ich finde es spannend, auch dass ihr da so ganz unterschiedliche Blickwinkel drauf habt. Eine Frage, die gerade im Chat auch aufgetaucht ist, die ich auch immer mal wieder lese, ist die Frage, was ist mit Blutspenden? Also weil es gibt ja halt nicht mehr ganz so viele Menschen, die diese Genspritze noch nicht bekommen haben. Und wenn ich jetzt EKs brauche, kann das gefährlich sein? Was denkt ihr?
Also wir haben die schon vor einem Dreivierteljahr, da diese Frage häufig kam natürlich, haben wir schon vor einem Dreivierteljahr das Deutsche Rote Kreuz und die Blutspendedienste angeschrieben. Und die Antwort war, alles kein Problem. Alles ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt da gar keine Probleme. Und die sind also dem überhaupt nicht nachgegangen, sind darauf auch nicht eingegangen. Ich denke mir, es ist alles noch zu früh, es gibt keine Studien. Es sind nur Einzelbeobachtungen. Und aus den Einzelbeobachtungen und aus der Sicht auf die Physiologie oder Pathophysiologie, die Spike-Proteine sind im Serum Und wenn ich zum Beispiel Erythrozytenkonzentrate bekomme, ist da ja kein Serum mehr drin. Insofern dürfte da auch kaum noch Spike-Proteine drin sein. Also bei Erythrozytenkonzentraten, Thrombozytenkonzentrate, denke ich mal, sind wir auf der sicheren Seite. Bei Gesamtblut dürfte das anders aussehen. Ich würde dann, da wir ja noch gar keine Wahl haben, wir haben ja keine Blutbank für Ungeimpfte. Immer ein Freund von uns beschäftigt sich zurzeit mit dem Thema, so eine Blutbank aufzubauen, ist aber eine Schweinearbeit. Und ich würde den Leuten empfehlen, Ambroxol dazu zu nehmen. Dann dürfte bei den Blutkonserven, wo ja nur die Spike-Proteine drin sind, aber nicht nachproduziert werden, dürfte das nicht so schlimme Auswirkungen haben. Ist so meine Meinung. Ja, aber es gibt keine wissenschaftlichen Aussagen bisher darüber.
Mhm. Marc, hast du da die gleiche Meinung oder?
Ja, ich habe so eben gedacht, also wenn ich EKs brauche, also Blut brauche, dann habe ich ja schon eine schwierige, Monika, das, wenn nicht so viele bewegen dahinter, das irritiert so ein bisschen, dann würde ich in die Richtung gucken. Dann ist das ja eine bedrohliche Situation. Also alles, was man verschieben kann, würde ich erstmal verschieben. Und das, aber ansonsten schließe ich mich dem an, würde dann begleitend was machen, was dann hilft, das wieder auszugleichen.
Ich meine, jetzt ist es ja so, wenn es was Geplantes, Größeres ist, wie auch immer, kann man ja einfach früh genug Eigenblut auch spenden im Zweifelsfall. Und ich denke dann auch immer, wenn man jetzt halt irgendwie notfallmäßig, ne, sowas benötigt, dann ist die Frage eher, okay, möchte ich mein Leben jetzt retten oder ne? Also gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, aber es ist trotzdem eine interessante Frage gewesen. Und mir war das auch gar nicht so klar, dass das dann halt eher im Serum ist und dass EKs und natürlich Thrombozytenkonzentrate da ja dann eigentlich gar nicht so sehr betroffen sind. Ne? Ja, okay. Interessant. Weil ihr das mit dem Ambroxol jetzt ja so häufig gesagt habt, gibt es denn irgendwas, also ich denke mal so nicht, dass jetzt alle irgendwie, die uns zuschauen, loslaufen und sich irgendwie Ambroxol besorgen und kippen das dann irgendwie literweise runter. Muss man da irgendwas beachten? Vielleicht ganz kurz nur.
Also Ambroxol ist nicht rezeptpflichtig und die Nebenwirkungen stehen im Beipackzettel, also fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und die Nebenwirkungsrate ist gering. Ich selbst nehme seit 3 Monaten täglich eine Ambroxol. Und ich lebe noch.
Du nimmst es tatsächlich wegen diesem Shedding?
Ja, ich habe davor Respekt. Und ich keine Angst, aber Respekt.
Und ich nehme keinen Ambroxol.
Wir können uns alle teilen.
Also, das heißt, du schätzt natürlich die Impfung auch als sehr gefährlich ein oder die Spike-Proteine. Wie gefährlich schätzt du es denn tatsächlich ein? Also ne, es wird ja jetzt die ganze Welt geimpft. Was kommt da auf uns zu in Zukunft? Ja.
Also ich meine, die Impfung birgt drei Gefahrenmomente. Der erste Moment ist durch die Spike-Proteine, wodurch es ein vermehrte Entzündung gibt. Wir sehen das an den Myokarditiden, insbesondere bei jungen Männern, witzigerweise, ich weiß gar nicht warum. Und Gefäßschädigen, Blutdruckkrisen und vermehrte Embolienthrombosen. Das ist die Gefahr am Anfang. Und Todesfälle. Wir haben aktuell einen Todesfall auf 2000 Impfungen. Und wobei die Dunkelziffer nicht beachtet ist. Das sind die im Moment verfügbaren Zahlen. Der zweite Schritt ist das von dir angesprochene ADE, also dass das Immunsystem nicht den Virus oder das Virus angreift, sondern sich selbst. Und die Pathologen haben dieses Phänomen massiv gefunden bei ihren Sektionen, dass der Körper massiv sich selbst angegriffen hat. Und die dritte Phase ist die Phase, die wir überhaupt noch nicht überblicken. Das ist durch das in den Impfungen das Graphenoxid drin ist. Es ist ein Giftstoff, der die Form einer Rasierklinge, einer Mini-Rasierklinge hat. Und was dabei alles noch rauskommt, das wissen wir noch gar nicht.
Ja, hierzu auch nochmal meine Meinung. ADE habe ich schon gesagt, halte ich erstmal für eine Hypothese. Graphenoxid bin ich auch, habe ich auch ein riesiges Fragezeichen. Da wird ganz viel gepostet und gemacht und getan. Und da finde ich die Grenze zu seriös nachvollziehbaren Inhalten durchaus sehr schwierig. Also da halt Abstand von der Idee erstmal. Aber ich bin ja nun alternativmedizinisch von Anfang an unterwegs. Ein Schwerpunkt ist die Homöopathie. Und in der Homöopathie geht es ja immer um die individuelle Reaktionslage. Also das heißt, wenn man in dem Bereich arbeitet, weiß man, dass jeder ja anders reagiert auf äußere Dinge, auf Medikamente, auf Einflüsse, auf Lebensumstände und so weiter. Und ich arbeite auch mit Hypnose und ich arbeite auch mit Verfahren, Methoden, um diese Impffolgen zurückzuschrauben. Und da ist grundsätzlich ganz wichtig, denke ich, die Haltung. Wenn man es dann schon macht, die Haltung wichtig. Wenn man mit der Haltung reingeht, oh Gott, was passiert mir jetzt alles, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich irgendein Problem gibt, viel höher. Das heißt, die Haltung zu dieser Maßnahme, dass man sozusagen von seinem Bewusstsein her, also das Gute, was es dann bringen könnte, und wenn es fiktiv ist, ist ja auch egal, reinlässt und alles andere draußen lässt und ansonsten all das tut, was das Ganze unterstützen kann. Also diese Ambroxol-Geschichten oder auch noch viele andere Dinge, aber das, denke ich, ist jetzt hier nicht der Rahmen, um sich auf allen Ebenen zu stärken. Also es ist sehr individuell. Aber grundsätzlich, nochmals wegen der genetischen Komponente, denke ich, das hat nochmal eine andere Note als die Probleme nach herkömmlichen Impfungen. Das kenne ich auch zuhauf, dass hier noch eine neue Dimension drin ist. Aber auch nochmal, Genetik ist keine Einbahnstraße. Man weiß, dass psychische Sachen, Lebensführungsthematiken und so weiter in die Genetik einwirken können. Das ist nicht nur umgekehrt, das ist ja ein alter Hut. Also das Ganze ist viel plastischer, als wir es immer so denken. Und nochmal, um an den Anfang zu kommen, meiner Worte vorhin, wir denken viel zu technisch in diesen Bereichen. Also wir sollten uns öffnen mehr für diese plastische Komponente, auch in Richtung eines positiven Ausgangs. Und da denke ich auch, dass die Bewusstseinsentwicklung einfach ein ganz wichtiger Punkt ist.
Ja. Naja, wenn ich dann halt, nämlich wenn ich jetzt diese Genspritze bekomme und dann positiv, ne, diese positive Wirkung dann da auch visualisiere, aber da trotzdem einen Schlaganfall bekomme, dann bringt es mir auch nichts. Ne?
Ja, aber das, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber da ist schon richtig. Allerdings ist die Wirkung ist eben immer individuell und die Wirkungen lassen sich in der Regel nicht voraussehen. Ja, also das ist viel zu komplex, um das auf einen Faktor runterzubrechen.
Im Chat fragt jemand, Dr. Weber, wissen Sie, ob die Ärzte, die impfen, Geld dafür erhalten?
Ja, natürlich bekommen die für die Impfung Geld. Ich glaube, pro Impfung 28 Euro, soweit ich informiert bin.
Kassenärzte meinst du, ne? Jetzt
Alter, hast du Corona?
Nein, ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt. Also Corona kommt mir hier nicht ins Haus. Also dann bemerkt, ich habe noch nie in meinem Leben eine Grippe gehabt. Also wir sind überhaupt noch nicht aufs Immunsystem zu sprechen gekommen. Also
das ist natürlich das
Gute. Ich habe ein Immunsystem. Mhm.
Ist das so? Ja, habe mir tatsächlich so überlegt auch, dass ich euch fragen möchte. Ich glaube, dass das auch immer sehr, sehr individuell ist. Aber was kann ich eigentlich machen, um mein Immunsystem zu stärken?
Ja, Dr. Nehls, N-E-H-L-S, Nehls hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Die Herdengesundheit. Dr. Nehls, Herdengesundheit. Also ich mache hier Werbung für dieses Buch. Ich bekomme leider kein Geld dafür. Und er hat nachgewiesen, dass einer der wichtigsten Punkte ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel ist. Und er meint, Vitamin D wäre für die Infektionen der Game Changer. Also ein hochnormales Vitamin D und wir meinen dazu noch Vitamin hochnormalen oder ja. Ich meine.
Na, Vitamin C sind wir uns einig, ja.
Vitamin C sind wir uns einig. Ja. Er meint und hat das durch Studien nachgewiesen, dass ein hochdosierter Vitamin D-Spiegel ganz wichtig ist, dazu kommt das Zink. Und dieses Buch kann ich nur empfehlen und gerade vor dem nächsten Winter.
Wie viel muss ich da nehmen? Wie viel Vitamin D am Tag?
Das kommt auf deinen Spiegel an. Lass deinen Spiegel bestimmen. Mhm. Die Normalwerte sind 50 bis 150. Und man sollte hochnormal sein, über 100 auf jeden Fall. Ich habe hier ein Beispiel gehabt, unsere Postbotin. Da habe ich so nochmal gesagt, ja, wie geht's denn so, wie man das halt so sagt, das ist ganz schlecht. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie doch mal den Vitamin-D-Spiegel messen. Und sie hatte einen ganz niedrigen und dann hat dann sehr schnell hochdosiert Vitamin D genommen. Also man kann so grob sagen, 3.000 bis 6.000 Einheiten pro Tag, je nachdem, wo man liegt. Wenn er wieder normal ist, reichen so ungefähr 2.000 Einheiten pro Tag.
Aber was mich interessieren würde, wie geht es in der Postbotin?
Der Postbotin ging es nach 3 Wochen Vitamin-D-Einnahme riesig. Okay. Es ging ihr richtig gut. Ja, ja. Und also sie hat immer mehr Briefe geliefert, als sie gemusst hätte.
Hier fehlt halt auch nochmal einen kleinen Unterschied. Also ich will die Zuschauer hier nicht verwirren, aber ich neige grundsätzlich immer dazu, auf die eigenen Ressourcen im Organismus zu vertrauen. Und ich glaube, dass diese Vitamin-D-Geschichte auch so ein Hype ist, den wir jetzt seit 10 Jahren oder so haben. Vitamin-D heilt ja, wenn man nachguckt, alles. Und auch da halte ich den Ball flach. Und die Normwerte, wenn wir jetzt in dieses Thema einsteigen, wer hat denn die Normwerte gemacht? Also da gibt es auch... scheint mir auch so. aber das ist auch so ein Kapitel, das kann man kann in der Medizin, und immer wenn es darum geht, ein Präparat zu verkaufen, dann sollte man erstmal dreimal nochmal sich das angucken und genau überlegen. Das ist meine Meinung.
Mhm. Na, die Theorie besagt ja, ne, dass quasi, wenn die Tage länger sind, dann produziert der Körper halt mehr Vitamin D und deswegen ist man jetzt so anfällig für Viruserkrankungen. Ne? Ich glaube, daher kommt ja diese Theorie. Ne?
Ja, aber das sind ja auch alles, bekannterweise nur Theorie. Wir Menschen, uns Menschen gibt es ja seit vielen, vielen Jahrtausenden von Jahren. Und es gibt auch eine Nordhalbkugel und es gibt eine nördliche Hemisphäre und es gibt eine südliche und es gibt unterschiedliche Regionen. Und die Menschen konnten damit gut leben. Also das ist auch, ob man da mal Büro arbeitet, diesen ganzen Argument, ist mir alles viel zu windig. Also ich kann dem nicht so ohne weiteres zustimmen.
Ja gut, also haben wir hier Marc Fiedeke und ich bin ein Vitamin-D-Fan.
ja, ihr seid euch nicht einig, aber ihr könnt trotzdem zusammen da sitzen und ihr seid trotzdem befreundet miteinander. Das ist ja heute auch nicht mehr.
Zumindest bis heute.
Also Corona schweißt uns zusammen.
Das ist sehr, sehr schön. Ich hätte noch so, also meine Empfehlung wäre ja tatsächlich ganz viel Lachen. Lachen, Tanzen, solche Dinge, Spaß haben im Leben. Ja. Alles, was gut ist für die Psyche. Eine gesunde Psyche macht einen auch generell gesund. Ja. Das ist ja noch so von meiner Seite mein Anliegen an die Zuschauer. Unabhängig davon, welches Mittel man vielleicht noch so einnehmen kann und sollte.
Und dazu kommt, wenn wir in ein freundliches, nettes Gesicht, lachendes Gesicht sehen, ohne diesen Putzlumpen, und dann geht es uns gleich noch besser.
Ja. Das stimmt. Also wir sind tatsächlich schon so ein bisschen auch sogar über der Zeit. Es gibt noch im Chat super viele Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die alle beantworten könntet oder ob wir euch einfach vielleicht nochmal einladen, wenn ihr mögt, dass ihr das alles nochmal, diese ganzen Fragen auch beantworten könnt. Thorsten, wie sieht es aus bei dir?
Ja, eine Frage hätte ich noch, weil wir ja jetzt, ne, jetzt morgen wird ja dann auch über diese Impfpflicht abgestimmt und wer weiß, was da dann jetzt tatsächlich noch im Herbst auf uns zukommt. Vielleicht wird man ja tatsächlich noch verdonnert, uns alle impfen lassen zu müssen, und wenn wir es nicht machen, dann kommt die Polizei. und holt uns ab oder was weiß ich. Auf jeden Fall wollte ich einfach fragen, was eure Idee denn wäre, wie kommen wir denn jetzt so ja, aus dem Schlamassel wieder raus, wie können wir uns noch besser vernetzen und was können wir tun, um da ja diesem politischen Wahnsinn entgegenzuwirken?
Also, wir sind schwer am Rödeln auf allen Ebenen, um diesen Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Und diese Ebene ist natürlich die wissenschaftliche Ebene, die politische Ebene, gesellschaftliche Ebene, die Ebene der Aufklärung, so wie zum Beispiel hier diese Sendung. Ich bin Berufsoptimist, also ein unverbesserlicher Optimist. Ich tippe darauf, dass morgen keine Impfpflicht kommt. Und es ist ja bisher nur eine wir haben ja keine berufsbezogene Impfpflicht. Bisher haben wir nur eine berufsbezogene
Meldepflicht.
Nachweispflicht, ne?
Meldepflicht. Und ich denke, dass wir das Ganze gestoppt kriegen bis zum Herbst. Und dafür sind wir ja hier. Letzten Endes ist das unsere Zielgruppe. Wir wollen ja nicht nur nett die Leute aufklären, sondern wir wollen verletzen, wir wollen ja Gedanken darlegen und wir wollen auch den Leuten Mut machen. Und viele sind ja verzweifelt und so weiter. Ich kann nur sagen, zwei Dinge kann ich empfehlen: innerlich stabil bleiben und sich vernetzen. Alleine hält man diesen ganzen Mist kaum aus. Ja? Vernetzen bitte. Es gibt viele Leute, die gleichgesinnt sind. Da muss man eben, man braucht nur auf die Spaziergänge in Städten zu gehen, da findet man Gleichgesinnte. In fast allen Städten in Deutschland finden inzwischen Montagsspaziergänge statt und man kann sich da vernetzen, man kann Gleichgesinnte treffen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit so viele tolle Leute kennengelernt wie in den letzten 2 Jahren. Wir haben am Anfang gesagt, was macht ihr Ärzte für Aufklärung? Wir waren auch sehr viel auf Demos, unter anderem, wir haben Flyer rausgegeben und wir haben uns bei diesen Talks beteiligt und so weiter. Also vernetzen ist das Zauberwort, um innerlich stabil zu bleiben und seelisch gesund zu bleiben.
Ich habe gerade nicht wegen dir gelacht, Walter. Ich habe gelacht, weil da steht im Chat, ich lasse mich nur von Steffi impfen.
Ich werde sicher nicht impfen.
Naja, okay, das war auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, Walter. Und,
möchte auch ein Schlusswort geben.
Ja, natürlich.
Entschuldigung. Also für mich ist Corona irgendwo das Medium für einen Bewusstseinswandel. Und es geht ja hier nicht nur um Corona, sondern es geht, glaube ich, um den Wandel überhaupt der Perspektive auf die Dinge. Und ich schließe mich diesen Dingen an. Und was man ja auch feststellt, dass das Vernetzen unter einem großen Superdach ist ja schwierig. Das haben wir beobachtet, alle Fraktionen, Parteichen und was weiß ich, was es so gibt. Aber diese eher regionalen, lokalen Geschichten, denke ich, sind eine gute Idee. Und wichtig, seine eigene Position einfach in der Sache halten. Und weil unsere mentale Ausrichtung ja ist eine Stärke und wenn wir das alle zusammentun, dann ist das eine Kraft, die einfach auch wirksam ist. Darauf gucken.
Ja, also super spannende Sendung. Ich finde, irgendjemand schrieb es vorhin im Chat, ihr beiden seid so super sympathisch und ich kann das auch nur genauso sagen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mögt, laden wir euch sehr gerne nochmal ein, weil ich glaube, da gibt es noch eine Menge mehr zu besprechen mit euch beiden. Und vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart.
Ja, wir bedanken uns auch für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Alles Gute für eure Projekte, auch weiterhin.
Ja, natürlich für eure auch. Wir bleiben ja irgendwie in Kontakt, nehme ich mal an. Ne? Dann ja, vielen Dank.
Okay,
tschüss. Ciao. Tschüss.
Ja, ey, super spannendes Gespräch. Also ich hätte jetzt auch, wir haben aber 7:30 gleich, deswegen müssen wir jetzt mal einen Cut machen, aber ich hätte jetzt auch noch 3 Stunden mit denen quatschen können.
Ja, ich auch.
Müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, weil ich ja immer noch aktiv bin bei dieser Gesundheitswesen in Freiheit Sache, ne? Wir haben ja da dieses Manifest geschrieben. Dieses Manifest, das wurde ja nicht angenommen von den Bundestagsabgeordneten bei der Demo, ne, und bei dieser Petitionsanhörung. Und da haben wir heute nochmal an alle Fraktionen haben wir diese Unterschriften, ja, oder die Unterzeichner ausgedruckt und haben sie jetzt heute nochmal hingeschickt. Wir werden jetzt auch die Homepage nochmal überarbeiten und ja, und dann halt auch weiter überlegen, was man tun kann, ja, um ja, die zumindest mal zu ärgern. Mhm.
Ja, genau, weitermachen, ne? Ja, ist gut. Ich wollte eigentlich auch heute gerne noch, wir haben jetzt letzte Woche unsere erste eigene Kundgebung gemacht in Düsseldorf. Mhm. Das heißt, eigene Kundgebung nach dem Vorbild, ne, wie wir es in Berlin gemacht haben, eben nur Gesundheitswesen, Feuerwehr und die Rettung. Und da haben wir letzte Woche das erste Mal eine gemacht. Das war echt richtig cool, muss ich sagen. Also es war auch, die Feuerwehr war auch da.
Hast du moderiert?
Mhm. Ja, genau, ja, ich habe es auch, genau. Also eigentlich waren wir zu zweit auch in der Anmeldung, aber genau, aufgrund von einem kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfall, genau, war ich dann eigentlich da alleine Veranstaltungsleitung, war meine erste Kundgebung, war aber okay. Ich meine, also mittlerweile, man wird ja dann irgendwie auch ein Stück weit Profi irgendwann, was so Sachen angeht. Genau, und jetzt habe ich dann einfach also wieder für Samstag angemeldet. Also falls Leute aus der Region sind, NRW, am Samstag 15 Uhr, Düsseldorf-Fürstenplatz, in Dienstklamotte. Wenn ich es irgendwann schaffe, lade ich auch noch die Videos hoch vom ersten Mal. Und genau, ich hoffe, dass wir da auch immer mehr werden. Und die Idee ist einfach, so wie wir es halt auch in Berlin gemacht haben, dass wenn wirklich nur Gesundheitswesen und Rettung zusammenstehen, das hat einfach nochmal einen anderen eine andere Wirkung, ne? Und man kann ins Gespräch kommen mit den Menschen, die vorbeilaufen. Letztes Mal sind welche stehen geblieben, die haben uns echt zugehört, also es war spannend. Ja. Da war am Anfang war ein Mann wohl, ich habe es selber nicht mitbekommen, das hatte mir jemand erzählt hinterher, der war anfangs, saß da im Restaurant und hat geschimpft über uns, ne? Und dann ist er aber später ist er rausgekommen, hat sich draußen hingesetzt und hat uns zugehört. War nicht schlecht.
Du, ihr habt ja die Kompetenz, ja, also ne, die können ja dann am Anfang schimpfen, aber wenn sie euch zuhören, irgendwann, wenn sie tatsächlich auch mal hinhören, dann müssen sie ja zumindest mal so fair sein und sagen, okay, die haben Ahnung und die erzählen keinen Quatsch, ja. Macht ihr ja nicht, machen wir ja auch nicht, machen wir ja alle nicht, ne. Ja. Alles klar, gut, dann.
Gut.
Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart heute bei der Sendung. War wirklich mega spannend und bleibt aufrecht, ja. Kämpft weiter an der Front gegen.
So wie ihr könnt, ne? So wie ihr könnt. Genau. Jeder in seinem Rahmen. Okay, ihr Lieben, schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.